Mir ist was Schlimmes passiert heute. Ich habe quasi den Vorspann von Sex in the City nachgespielt. Ich habe die Schlussszene aus dem Vorspann sozusagen nachgebaut, weil Platzregen war heute in Hamburg und ich habe eine Pfütze nicht gesehen und bin mit dem Auto da durchgefahren und habe original an der Ampel alle komplett nass gemacht.
Löcker, du Schwein.
Und das ist natürlich total peinlich.
Du bist also der Fonzie Davis vom Straßenverkehr in Hamburg.
Sie alle nass
kommst,
gemacht?
Kommst und machst sie alle nass, ne?
Aber trotzdem, falls jemand, es ist mir wirklich peinlich, falls jemand heute in Hamburg, in Alsternähe, durch einen Rüpel im Straßenverkehr an einer Ampel stehend total von oben bis unten nass gemacht worden ist, es tut mir leid, ich habe diese Pfütze wirklich nicht gesehen.
Hättest du doch am Samstag gemacht, da war der Corona-Demo an der Stelle. Da, ne?
Ja.
Ja.
Hätte ich das gewusst. Aber da hat es ja nicht geregnet.
Ja, so gehen wir mit Andersdenkenden um, weißt du? Oh.
Und weißt du, warst den ganzen Tag, wie ich gesehen habe, du warst den ganzen Tag am Wasser oder was?
Ich wäre gerne den ganzen Tag am Wasser gewesen, aber ich habe ja eine Frau, die hat ja die Aufmerksamkeitsspanne eines Guppies. Nach 3 Stunden ist er dann bei der Feierabend. So, dann kann die nicht mehr länger, dann will die weg. Dann kommt so. immer der typische Satz, ich will hier nicht mehr sein. Und dann ist Schluss mit Spaß. Da muss man da weg.
Da muss Beisenherz springen.
Aber wart ihr am Fluss? Bist du der Giovanni Elbe von Fußball MML?
Oh, ach, das war's. Du hast, darum geht's,
gesehen,
ja?
Ich hab's in FaceTime gesehen. Du hast einen Haken dran gemacht. Du hast den Gag abgehakt.
Nein, ich habe den Gag nicht abgehakt. Ich habe geblättert. Pass auf, um gleich den nächsten Gag
das
vorzubereiten.
Ist doch wirklich nicht zu fassen.
Pass auf. Junge, pass auf. Wir gehen gleich richtig tief rein. Junge. Mit diesem Spiel, diesem Ergebnis und besonders in dieser Höhe, war ja auch nicht zu rechnen. Aber da schlägt der BVB Austria Wien 11-2, ne?
So, pass auf, du Schwein.
Ja.
Jetzt sag ich dir meine, jetzt, pass auf. Jetzt, mein Lieber, kommt meine Anmoderation. Lasst uns über einen Kantersieg reden, den es so vor allem in dieser Phase noch nicht gegeben hat. BVB in Frühform 11-2 gegen Austria Wien.
Kann ich ja nur froh und dankbar sein, dass ich mich grundsätzlich nie vorbereite.
Ja, allerdings.
Ja, habt ihr mir wieder die Gags kaputt gemacht, die ich von langer Hand nicht vorbereitet hatte.
Hast du dich denn wenigstens auf die Werbung vorbereitet?
Ja, sicher. Ich sehe schon wieder geil aus. Mehr gibt's ja wohl nicht, ne?
Und 15%
MML, sag ich nur.
So, und geil aussehen ist natürlich genau das richtige Strichwort für Ansons. Mode für Männer, ihr kennt den bekannten Herrenausstatter Ansons, einer der größten Deutschen, der sich auf Männermode natürlich spezialisiert hat.
Hör mal, pass auf, super Überleitung. Entschuldigung, wenn ich hier reingerätsche, weil ich, oh Gott, da sehe ich gerade Janni Gruschetzki, sehe ich gerade bei RTL aktuell, bei Sportkompakt. So weit ist das schon heutzutage gekommen. Und da sagt der durchschnittliche Fan nochmal, er würde nicht gehört. Jetzt ist er schon bei RTL aktuell neben jemandem, der eine rote Kladde in der Hand hat. Aber ich bin ja dazwischen. Die Überleitung, pass auf. Wir kommen von Messi und Austria Wien. Kommen wir zu Ansons, denn Leuten, denen mal so richtig öffentlich die Hose ausgezogen wurde, die sind ja bestimmt froh, wenn sie dann auch mal woanders was Neues, mal in ein neues Gewand schlüpfen können. Knickknack, Sternchen, Messi, später reden wir auch noch drüber. So, jetzt aber.
Ja.
Jetzt bin ich
und,
wieder.
Und Janni Gruschetzki könnte natürlich auch mal wieder neue Designermoden, Trendmarken oder einfach hochwertige Eigenmarken bei Ansons kaufen.
Ja, überhaupt oder überhaupt mal, ne?
Habe ich Ansons gesagt? Das heißt natürlich Ansons. So, können wir jetzt nochmal volle Konzentration hier auf Ansons legen. Das gibt's nämlich ganze mittlerweile auch online zu kaufen. Ja. Und durch Fußball MML gibt es jetzt auf ansons.de 15% auf alles. Ich weiß, dass das beim letzten Mal einige versucht haben. Da hat der Code nicht funktioniert. Ja. Also nicht die, die in den Laden gelaufen sind und 15 MML gerufen
15
haben.
15 MML!
Das könnt ihr gerne nochmal ausprobieren. Macht gerne auch ein Video davon.
Ja, das fände ich super.
Oder?
Ja, das würde ich gerne sehen.
Macht uns doch ein Video, vernetzt das auf Instagram mit Fußball MML und zeigt uns, wie ihr bei Ansons in den Laden lauft und 15 MML ruft. Und dann setzen wir uns natürlich nochmal richtig für euch ein. Und ansonsten gilt das natürlich logischerweise nur für den Online-Shop ansons.de. 15 MML ist der Gutscheincode für Designermode, für Trendmarken und für hochwertige Eigenmarken für den Mann.
Ja, das ist richtig.
So. Und wollen wir dann mal anfangen?
Ja, komm, hilft ja nichts, ne?
Oder?
Ja.
Ich meine, wir haben ja wir haben mal ein bisschen was. Wir haben ja so viel zu besprechen, dass sogar der Tod von Fips Asmussen untergegangen ist. So viel ist passiert diese Woche.
Ja, aber dafür gab es ja auch viele andere schlechte Scherze. Ne?
Das ist wohl wahr.
Sehr gut. Nix wie rein ins Vergnügen. Freut euch, schneid euch an, Freunde. Jetzt geht's rückwärts. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu Fußball MML. Wir sind die Champion. Champion Nummer 1 ist Micky Beisenherz.
Ja, guten Tag. Ich grüße ganz herzhaft.
Hier ist er, der Meister Glanz von Fußball MML, Mike Nöcker.
Vielen, vielen Dank. Und hier ist er. Du, also jetzt mal ernsthaft. Bereitest du dich auch auf die Anmoderation meiner Person vor? Schreibst du das auf?
Oder ja, du hast doch gerade die Meister gesagt, da ist mir spontan Meister Glanz eingefallen.
So. Ach so, Meister Popper. Ja.
Nein, eine der schönsten Simpsons-Folgen, aber es war ja absichtlich, dass auch das da nicht los drauf mehr, dass wieder nur Micky darauf reagieren kann. Ich mache ja immer nur Gags, ja, für initiierte Geister.
Okay, hier ist der Mann, dessen Bart auch von den Simpsons kommen könnte. Hier ist Lukas Vogelsang.
Schön. Ja, oh Mann. Ein Bart gepflegter als der von Hausmeister Willy. Hier ist, ja.
Jetzt, ich muss mal die historische Frage stellen, ja, weil es ja ein Spiel war am Freitag, was ungefähr so, naja, nicht ganz, aber ähnlich groß sein könnte in der Retrospektive oder vielleicht auch schon ist, wie das 7:1 von Belo Horizonte in, ja, 2014. Ja. Es ist ja so ein Mondlandungsmoment gewesen, zumindest im Fußball. Ja. Wo habt ihr es geschaut?
Ich habe zu Hause gesessen und habe es auf einem dieser von mir erschlichenen Sky-Go-Accounts geguckt. Ich habe ja irgendeinen Doofen, finde ich ja immer, der mir seinen Sky-Go-Account so ausleiht. Ne? Ich werde natürlich Zweifel keine ich, Namen, oder? Ich werde im Zweifel du, aber du warst es diesmal nicht.
Im Zweifel Sky-Go Westermann.
Ich werde darauf jetzt einfach nicht eingehen, sondern ich mache direkt weiter. Genau, und ich habe es geguckt, aber ich muss auch ehrlicherweise zugeben, ich befinde mich gerade in einer Lebensphase, in der mich der Fußball auch auf internationaler Ebene nur so peripher interessiert. Deswegen habe ich dieses beeindruckende Monument internationalen Fußballs so leidlich interessiert zur Kenntnis genommen. Mir ist natürlich klar, dass das ein spektakuläres Ergebnis ist, was es bedeutet. Aber es ist halt, ja, es ist doch es war das richtige Leben im Falschen. Es tut mir leid. Es war so, okay. Aber es war irgendwie auch,
okay.
Aber es war auch so ein bisschen so, ja.
Aber wenn wir uns schon auf dem Scheitelpunkt der Begeisterung bewegen mit dir, ja. Mike, wo hast du denn geschaut?
Ich habe bei Freunden geschaut.
Ach, ist schon mal eine glatte Lüge. Ich war wenigstens ehrlich zu den Hörern. Und jetzt das.
Diverse Medienmogule hatten sich
Das ist natürlich
versammelt, ja, um dieses Spiel zu kicken. Nach 3:1 hatte ich keinen Bock mehr.
Ach so, ja klar. Nein, stimmt, du bist ja nicht als Bayern-Fan ins Spiel gegangen, ne?
Ja, das stimmt, nee, aber.
Nein. Du warst also unter Geiern, ne? Wie bei Karl May. Du warst.
Absolut. Also unter Bayern. Mit Freunden, jetzt mal Scherz beiseite, also mit Freunden zusammengeguckt, wie sich das gehört, dazu eine Stadionwurst gegrillt und so ein bisschen das durchlebt. Insofern passt ja das 7:1 von Brasilien, so ein bisschen auch das durchlebt, was ich damals auch beim 7:1 durchlebt habe, was mir neulich übrigens nochmal passiert ist, als das irgendwo bei Facebook nochmal eingespielt worden ist mit den ganzen Toren.
Ja.
Du freust dich so ungefähr bis zum 4:0 und danach wird's dir unangenehm.
Ja, ja.
Irgendwann tun sie dir leid. Und so ein bisschen war das so, eigentlich auch bei dem Spiel. Nun muss man dazu sagen, ich komme ja aus Hamburg und jetzt 8 Tore.
Du kommst aus Gütersloh, aber.
Aber ich lebe ja in Hamburg. 8 Tore gegen die Bayern kassieren, ist noch jeder guten Hamburger Mannschaft passiert.
Das ist allerdings richtig, ja.
Wird also Dieter Hecking, war das ein bewohntes Gefühl.
Wird Dieter Hecking der neue Trainer in Barcelona?
Ja.
Das ist ja die Frage.
Ja, aber der HSV endlich auf Augenhöhe mit Barcelona. Das ist das, wo sie immer hin wollten.
Und der FC St. Pauli auch. Bitte den FC St. Pauli nicht vergessen. Die haben 2011 8:1 gegen die Bayern verloren. Und ich behaupte heute, wenn Marcel Eger noch spielen würde und im Kader von Barcelona gestanden hätte, dann hätte es mindestens 8:3 ausgegangen. Aber
ja, ich frage deshalb, weil mir ist etwas passiert, was mir nicht oft passiert. Ich habe die ersten 35 Minuten nicht gesehen. Und wir waren noch essen und ich dachte, na ja, guckst du mal, kannst ja auch um 8:50 noch dazukommen in die Kneipe.
Ja.
Ja, dann das erste Tor gehört. Mhm. Dann gedacht, na ja, komm, dann steht's jetzt 1:0 für die Bayern. Was soll passieren? Und dann aufgestanden, gezahlt, zur Kneipe gelaufen, kam beim 4:1 an. So, dann dachte ich, okay, dann kannst du jetzt ja nach Hause gehen. Und dann sagte meine Freundin, nee, komm, wir gucken das jetzt trotzdem, vielleicht passiert ja noch was. Und es ist eine Geschichte dieses Spiels, dass ich noch mal ein 4:1 sehen durfte.
Stimmt.
Ich habe nur das Rückspiel geguckt. Also ich kam zur zweiten Halbzeit und habe nur das Rückspiel gesehen, dass die Bayern 4:1 gewonnen haben und war trotzdem sehr zufrieden mit dem Abend. Habe mich natürlich wahnsinnig geärgert, dass ich die erste halbe Stunde verpasst habe.
Das ist richtig.
Aber dann sozusagen haben die Bayern gesagt, komm, wir wiederholen das einfach nochmal. Es gab also das Spiel nochmal in der Wiederholung. Das hat Laune gemacht, zeigt aber nur, wie sehr sich Barcelona spätestens ab der 40. Minute, naja, oder sagen wir mal so, eigentlich ab dem 5:2, also eigentlich ab Alphonso Davies, als er sie dann alle über links abgezogen hat, da haben sie sich dann aufgegeben. Also, das siehst du auch, da war ja dann keine Gegenwehr. Da fiel das in sich zusammen wie Marionetten, denen der Faden durchgeschnitten wurde und dann brachen auch klassisch alle Dämme. Also es war auch irgendwann, ich weiß, was du meinst, Mike, mit dem Gefühl, irgendwann schaute man dazu und dachte, das wird hart, das wird historisch, das wird Folgen haben für einen ganzen Verein. Also ich habe es, glaube ich, auf Twitter habe ich geschrieben, das ist dann nicht mehr nur ein Debakel, das ist eine historische Zäsur und so ist es ja übers Wochenende jetzt auch gekommen. Also Barcelona wird anhand dieses Spiels komplett den Verein und auch die Mannschaft auf links drehen müssen. Aber für die Bayern war es natürlich so, dass man dachte, ja, es ist dann doch vielleicht die gefräßigste Bayern-Mannschaft seit 2013.
Ja, übrigens interessant, ne? Jetzt, wo ich einmal gesagt habe, ich habe das Spiel nur so halb begeistert geguckt, habe ich auch schon seit ungefähr 12 Minuten hier keinen Wortanteil mehr, ne? Soweit ist halt nämlich schon gekommen. Ich komme mir vor wie Linda Teuteberg bei der FDP. Werde einfach komplett ausgebucht. Aber die entscheidende Frage, die natürlich immer im Raum steht, und ich werde sie jetzt auch direkt beantworten, ohne sie vorher gestellt zu haben, ist, der FC Bayern hätte auch vor Fans das Spiel deutlich gewonnen. Ich glaube nicht, dass sie 8:2 gewonnen hätten, aber ich glaube, der FC Bayern in der Verfassung, in der sie sich befinden, auch was die Geschlossenheit in der Mannschaft angeht, gespickt dann aber auch mit hoffnungsvollen Jungspielern wie Davies, hätte den FC Barcelona trotzdem 5:1 geschlagen. Ist meine Überzeugung. Vielleicht 5:2, wer weiß. Aber ich glaube, dass die Corona-Situation allein das nicht erklärt, was da auf dem Feld geschehen ist. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Es war ja so ein bisschen unser Gefühl in der letzten Folge. Ich habe ja, glaube ich, gesagt, außer wenn der Zauberflo einen guten Tag erwischt und die ersten beiden direkten Freistöße reinschießt.
Aber dann Marco Marin spielt doch gar nicht beim FC Barcelona.
Nein, aber meine Idee war auch immer eher so ein 4:1. Also so ein Ergebnis wie damals unter Heinkes. So.
Ja.
Bayern sehr dominant, im Moment die bessere Mannschaft. Es war ja so ein bisschen, dass die Formkurven sich ähnlich übrigens auch wie 2014 in Brasilien, wo die Brasilianer immer schlechter wurden von Spiel zu Spiel, dann Neymar verloren hatten und Deutschland bekam Schweinsteiger und Khedira zurück und hatte plötzlich Eistonne, hatte Selbstvertrauen, hat gesagt, komm, wir hatten Standardsituationen und man sah so, okay, wenn diese beiden Formkurven sich treffen, kann das böse ausgehen für Brasilien und trotzdem habe ich damals auch eher 4:1 gedacht als 7:1 und genauso war das hier auch. Man dachte, okay, Barcelona in der Verfassung, wo eigentlich nur noch Messi auf dem Platz steht und keine Abwehr, kann diesen Pressing-Bayern, diesen Flick-Bayern nicht viel entgegensetzen. Ja. Aber, du sagst es ja ganz richtig, trotzdem nicht das doppelte Ergebnis. Nicht ein Hin- und Rückspielergebnis in 90 Minuten. Das konnte niemand erwarten.
Klar.
Und die Frage ist das wirklich sozusagen, brechen die dann ein, weil kein Publikum mehr da ist und es dann auch egal ist? Oder ist es einfach eine Mentalitätsfrage? Und es war eh schon viel kaputt bei Barcelona.
Ja.
Und man hat dann gesehen, okay, sie haben weder die Kraft, noch die Form, noch das Spielermaterial. Und der Höhepunkt war eben vor 5 Jahren in Berlin das Finale gegen Juventus Turin. Und seitdem haben sie nicht genug verändert, um den Bayern, die wirklich jetzt viel in dieser Saison auf links gedreht haben, irgendwas entgegensetzen zu können.
Ja.
So ein bisschen wie Spanien, ne? Nach der WM und EM, wo man ja auch sehr lange mit sehr altem Personal sozusagen weitergespielt hat, weil man gedacht hat, man könnte dann nochmal eine erfolgreiche WM spielen und auch irgendwo so gefühlt den Umbruch nicht geschafft hat und nicht hinbekommen hat.
Ja, das ist ja auch verlockend. Das macht man dann ja auch mal schnell irgendwie. Es ist ja auch so, dass es ja in der Liga für den FC Barcelona dann ja schon auch irgendwie dann doch noch mal immer mal wieder gereicht hat. Aber jetzt ist halt irgendwie, es muss dann auch offensichtlich so ein harter, brutaler Punch kommen, dass man dann auch merkt, okay, jetzt ist wirklich Feierabend. Man kann sich ja so ein bisschen durchmogeln und so eine Liga wie die spanische lädt ja auch dazu ein, über so diverse unbequeme Wahrheiten sich noch mal so ein bisschen hinwegzusiegen. Aber irgendwann, wenn dann auch noch Real Madrid dann die Meisterschaft holt und dann auch du dann, wie gesagt, in der Champions League nicht weiterkommst oder in diesem Falle dann so massiv auf die Fresse kriegst, dann ist natürlich bei einem so erfolgsverwöhnten Club wie Barcelona der Moment da, okay, jetzt wird es wohl wirklich Zeit und ein Messi alleine ist dann auch kein Farbeimer mehr, der so groß ist, dass man im Alleingang alles übertünchen kann, was da offensichtlich im Argen liegt. Wobei die Mannschaft ja, die ist ja jetzt nicht von vorne bis hinten schlecht, also die haben ja immer noch Suarez zum Beispiel, ne? Also nur um mal einen rauszupicken.
Aber gerade das Tor von Suarez, auch wie das Strauche-Tor von Messi gegen Neapel, hat gezeigt, dass es eine Mannschaft ist, die nur noch aus Momenten besteht. Die besteht aus Momenten, weil sie immer noch Spieler hat, die etwas allein entscheiden können. Ja. Sie besteht aus Lionel Messi. Und das reicht eben nicht gegen eine Bayern-Mannschaft, die im Kollektiv angreift. Und es ist etwas passiert. Was wir zuletzt besprochen haben, glaube ich, das war bei diesem, nennen wir es mal Skandalspiel gegen Hoffenheim, was sie ja dann abgebrochen haben.
Ja.
Da stand es, glaube ich, 6-0.
Ja.
War es 5-0 oder 6-0? Und ich weiß noch, wie 6-0, Mike erzählt hat, die haben nach dem 5-0 immer noch gesagt, weiter, also bevor das Spiel dann abgebrochen wurde. So war das oft bei den Spielen unter Flick. Die Bayern hatten 3-4 Tore geschossen. Es war die 80. Minute und trotzdem hast du die Kommandos bekommen, weiter drauf, weiter pressen.
Immer weiter.
4-1. Ja, das ist das Neue, weiter, immer weiter. Immer noch mal drauf, immer gucken, dass man, und dann haben die gejubelt. Die haben damals beim 5. und 6. Tor noch gejubelt. Und das Gleiche ist passiert. Du hast David Alaba in der 90. beim Stand von 8-2 bei einem Ballgewinn im Mittelfeld noch dreimal laut Ja schreien hören. Ja, nochmal nach vorne, nochmal drauf, nochmal gestikuliert. Ja. Und das ist ja genau, was Aki Watzke im Interview gesagt hat. Er hat gesagt, er glaubt, das ist die beste Bayern-Mannschaft aller Zeiten. So diese Gefräßigkeit, dass ein Gegner nicht mehr nur, es wird nicht mehr nur das Spiel gewonnen, sondern der Gegner muss vernichtet werden. Ja. Und das, wenn das dann aber eben nicht nur gegen Hoffenheim oder Augsburg oder gegen Berlin klappt, sondern auch gegen den FC Barcelona, dann siehst du ja auch, welche Transformation die Mannschaft durchlebt hat in diesem Dreivierteljahr unter Flick.
Und jetzt sage ich etwas, das wird mir nochmal sehr, sehr leid tun. Es tut mir fast ein bisschen leid für die Bayern-Fans und die Bayern-Mannschaft selbst auch, dass sie diese sensationelle Form nicht im Stadion genießen können. Also als Wechselspiel, ja, Bayern-Fans, Bayern-Mannschaft. Mhm. Das ist im Sinne des Fußballs gar nicht jetzt wegen irgendwelcher seltsamer Sympathien für Bayern-Fans oder Spiele, aber im Sinne des Fußballs ist es einfach falsch, dass solche Momente zwischen Mannschaft und Fans nicht im Wechselspiel genossen werden. Das ist einfach das Falscheste an dem, was gerade passiert.
Vor allem, ich verstehe es nicht, zumindest die sonst das T-Mobile-T bilden können, die sind doch Corona-konform angezogen, die kann man doch richtig bitte ins Stadion lassen.
Stimmt.
Nur dieses T muss doch bitte in jedem Stadion sitzen.
Absolut.
Die haben Ganzkörperkondome an, das ist genial.
Richtig.
Aber habt ihr gesehen, dass sie dafür jetzt statt dieser lustigen Leute in den Kapuzenanzügen, haben sie jetzt weiße Sitzschalen reingebaut ins Stadion, so dass das Tee da weiter drin steht.
Um auch nochmal ganz deutlich den menschlichen Wert dieser Leute zu unterstreichen. Du kannst im Zweifel durch eine seelenlose Sitzschale ersetzt werden. Und nein, Lukas, bitte nicht schon wieder eine Simpsons-Referenz.
Nein, aber ich hatte gerade noch mal geguckt, ob ich das genaue Zitat von Rummenigge, glaube ich, von gestern finde, der gesagt hat, was da in Liverpool passiert, das ist das Beste und Aufregendste, was er bisher im Europapokal erlebt hat. Mhm. Wo ja dann Oliver Fritsch von Zeit Online gleich schrieb, seht ihr, liebe Fans, ihr werdet einfach nicht mehr gebraucht.
Ja, das war sehr schön.
Das Spiel ist geil.
Ja.
Also, es stimmt ja auch, die Spiele sind ja geil.
Ja, ja,
aber absolut. Man darf nicht vergessen, was Entscheidendes fehlt.
In Liverpool oder in Lissabon?
In Lissabon, entschuldige bitte.
Ja.
Es sind 47 Grad hier.
Und ja.
Es gibt keinen Aufruf.
Im Kistauer?
Ja. Im Kistem sind 37, ja. 47 Grad im Kistauer hier in der Mutterstadt.
Jetzt, weil wir, glaube ich, vor 4 oder 5 Wochen mal darüber gesprochen haben, als es um das Thema Ballon d'Or ging. Jetzt ist es natürlich offensichtlich, ne? Also jetzt, wo De Bruyne raus ist, wo Messi raus ist, wo natürlich Cristiano Ronaldo raus ist und Robert Lewandowski die Saison seines Lebens spielt.
Ja.
Vielleicht noch Neymar mit in der Top 3, wahrscheinlich mit Mbappé zusammen in der Top 3 landen wird. Jetzt kann man natürlich eine Weltfußballer des Jahres Diskussion anfangen. Und das ist ja, Karl-Heinz Rummenigge ruft ja auch schon ganz oft an, damit dieser Preis doch verliehen wird.
These, Mike.
Na?
Macht Leipzig Lewandowski zum Weltfußballer?
Oh.
Naja, es kann ja sein. Also wenn Nagelsmann seinen großen Bruder Thomas Tuchel oder wie er bei mir in der Ostberliner Kneipe immer heißt Thomas Tuschel, wenn der Thomas Tuschel schlägt, dann und es wird wirklich auf wundersame Weise ein deutsch-deutsches Finale, dann ist natürlich alles noch mehr möglich. Aber ich glaube, so wie die FIFA tickt und wie viele andere, wie der Weltfußball in dieser Weltfußballerwahl, man darf jetzt auch immer nicht verwechseln, Weltfußballer und Ballon d'Or. Ich kapiere gerade nicht, welches jetzt stattfindet und welches nicht. Aber
Ballon d'Or findet nicht statt.
Aber Weltfußballerwahl, weil Rummenigge Infantino angerufen hat.
Genau.
Ah, okay, gut, also der Weltfußballer. Aber dann muss man sagen, die FIFA hat man ja noch nie verstanden. Also haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wer da dann wie und warum Weltfußballer wird. Aber solange Neymar mit dem Werbewert noch dabei ist und übrigens eine Zahl, wer das Spiel gegen Atalanta Bergamo gesehen hat, ich halte nichts von Neymar, weil er mir einfach als Typ grandios auf den Sack geht.
Ja, wegen
aber
mich,
ne? Ich finde, was der gegen Bergamo gespielt hat, auch nach dem Rückstand, wie der dieses Team geführt hat und einfach nur, da war plötzlich ein Anführer auf dem Platz. Der hat ja mit Herz gespielt und so. Selten gesehen. Und dann habe ich eine Statistik gefunden. Der hat jetzt 58 Champions-League-Spiele absolviert in seiner Karriere und hat dabei 58 Scorer-Punkte gesammelt.
Ja, das ist jetzt nicht so
also
schlecht.
Also so ganz schlecht ist der auch nicht. Und ich glaube aber einfach nur der Faktor Werbewert. Und so tickt die FIFA ja nun mal. Also wenn Neymar ins Finale kommen sollte, wird Lewandowski nicht Weltfußballer. Wenn es ein deutsch-deutsches Finale wird und die Bayern gewinnen das, dann gehe ich mit.
Ja.
Im Übrigen, weil wir Neymar gerade nochmal ansprechen und du gerade diesen Leader angesprochen hast, der das Team mitzieht, das ist natürlich irgendwie das genaue Gegenteil von Lionel Messi letztlich auch gewesen. Also das ist ja fast schon erschreckend. Also es ist eine Mischung aus
nicht die hängenden Gärten von Babylon, sondern die hängenden Schultern von Barca, ne? So.
Ja. Also es ist
die hängende Spitze.
Es ist in allen wirklich erschreckend, auch was man so an Bildern aus der Kabine und Ähnliches gesehen hat. Spricht so ein bisschen dafür, wir haben ja hin und wieder auch mal darüber geredet, dass es Gerüchte gibt, dass Lionel Messi jetzt nicht unbedingt der mannschaftsdienlichste, netteste Mitspieler ist.
Ja.
Also möglicherweise hat man das in dem Spiel ein wenig sehen können. Und ansonsten, also Antreiber, Kämpfer, Leader, alles von vielen anderen gesehen, aber bestimmt nicht von Lionel Messi.
Ja. Ja, aber vielleicht hat dann einfach bislang auch individuelle Kunstfertigkeit mangelnden Charakter, um es mal ganz harsch zu sagen, ausgeglichen. Wird halt, ja, also wie gesagt, für mich ist er ja immer so ein Androide. Das ist ja auch alles nicht weiter schlimm, wenn du dann halt einfach entsprechend kunstfertige Dinge tust, die dann eine Mannschaft dann in die nächste Runde tragen, dann fragt ja keiner mehr danach. So, und das hat ja nun auch mal ein paar Jahre auch ganz gut geklappt, muss man sagen. Ich meine, er hat es ja sogar hingekriegt, in einem Champions-League-Finale 2 Kopfballtore zu machen, auch wenn das schon ein paar Jahre schon ein paar Jahre her ist und das mit 1,12 Meter. Also von daher, aber ja, klar, ne, wenn die große Zeit vorbei ist, dann kommen natürlich Typen wie wir aus dem Loch und haben es immer schon gewusst. So, das ist halt das Blöde an der Sache.
Und sagen, an Messi sieht man, dass beim FC Barcelona mal richtig aufgeräumt werden muss.
Naja, ja. Nee, aber es ist so, ich glaube, dass mit diesem Spiel, obwohl ja jetzt Setién, der Trainer, rausgeworfen wurde, was ja von Messi eigentlich schon wenig
Saint-Étienne
durch die
Saint-Étienne heißt das.
Saint-Étienne, okay. Ach Gottes Willen. Setién gestern ja, glaube ich, direkt entlassen. Und das war ja etwas, was Messi eigentlich schon seit Wochen gefordert hat. Mal stärker, mal weniger stark, mal klar, mal weniger klar. Und es ist nun mal so, der FC Barcelona ist spätestens seit 2015 der FC Messi. Es spielen die Leute noch da, die mit, also sag mal so, du hast eine sehr gute Chance, in der Mannschaft zu verbleiben und einen sehr guten Vertrag zu unterschreiben beim FC Barcelona, wenn du oft mit Messi grillst. Jordi Alba ist deswegen noch da, hat einen Vertrag bis 2024. Vidal ist deshalb immer noch Teil dieser Mannschaft, was man auch nicht verstehen muss auf dem Niveau. Suarez, der auch natürlich ein Momentspieler ist, für mich neben Lewandowski nach wie vor noch die beste Neun weltweit. Aber es ist eben irgendwie alles, es ist mehr Vetternwirtschaft, als dass es noch eine Mannschaft hat.
Ist Messi der Clemens Tönnies von Barcelona? Das heißt, wenn du mit dem immer mal.
Ja, aber so die haben auf jeden Fall teurere Steaks, auf jeden Fall.
Ja, das ist allerdings richtig.
Aber und, auch ein paar Würste.
Und ich fand, mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger,
so bitte,
hat den schönsten Satz gefunden zu diesem Spiel. Er hat gesagt, Barcelona war gleichzeitig zu alt und De Jong.
Ja, so, jetzt drehen wir, ne?
Und das fand ich so treffend, weil du hast einen, also De Jong steht ja für den Umbruch.
Ja.
Der ist irgendwie halbherzig eingeleitet. Man kennt das auch vom FC Bayern und so. Es ist jetzt halt, der FC Barcelona steht an einem Scheideweg. Es ist ganz klar, entweder du schaffst es nochmal, was Neues aufzubauen, was extrem schwer wird, weil der Verein hochverschuldet ist. Also wie baust du, die haben den teuersten Kader der Welt. Wie wirst du die Altlasten los?
Ja.
Was baust du neu auf? Da reicht nicht ein De Jong, ja. Und wirst du entweder sozusagen ein anderer FC Bayern und schaffst es aus deiner eigenen Größe immer wieder neue Größe zu entwickeln? Oder wirst du am Ende der AC Mailand, der seit 10, 12 Jahren probiert, an diese Berlusconi-Jahre anzuschließen, wo dann ein großes Kommen und Gehen ist. Und das ist, glaube ich, die Frage für die Zukunft. Ich würde ja gerne Xavi als Trainer dort sehen.
Ja, was weil das, ja auch nicht völlig unrealistisch ist, ne, dass das über kurz oder lang passiert.
Weil das herausragend gut passen würde.
Ja.
Weil das auch sozusagen, das würde noch mal das Erbe Guardiolas weiterspinnen, weil er im Geiste dieses Mittelfeld-Trainers ja dann und dieses Latocke, das heißt ja eben nicht Tiki-Taka, wie wir gelernt haben über all die Jahre.
Ja.
Nee, aber es wäre so, der Geist von Guardiola würde mit Xavi zurückkommen und ich glaube, dann würde auch Lionel Messi noch bleiben. Ansonsten kickt der nächstes Jahr entweder bei Guardiola oder bei Inter Mailand.
Ja.
Man muss vielleicht eine Sache noch dazu sagen.
Ja, wobei eine Sache würde ich gerne noch dazu sagen. Dass Messi zu Manchester wechselt, also zu, oder anders, gibt ja, vielleicht muss man die Dinge auch zweigleisig betrachten. Es ist ja möglich, dass Messi zu Manchester City wechselt. Es ist auch möglich, dass Messi zum Club von Guardiola wechselt. Es ist aber auch möglich, dass Messi auf jeden Fall zu einem Club wechselt, wo Guardiola dann gerade nicht Trainer ist. Also der kann ja auch zu City gehen und Guardiola ist ja nun jetzt mit Manchester City auch nicht gerade ehrenvoll aus der Champions League ausgestiegen oder rausgeflogen. Übrigens auch, weil wir gerade von den Unterschiedsspielern sprechen, die mit einer einzigen Aktion die Geschicke eines Clubs dramatisch verändern können. Das gilt ja nicht nur für hervorragende Aktionen, sondern es gilt ja auch durch spektakuläre Fehlleistungen. Schöne Grüße an Raheem Sterling, der auch an dieser Stelle ging mir wieder durch den Kopf, was wir auch immer wieder mal sagen und beschwören, dass dieser Sport halt einfach auch deshalb so spektakulär ist, weil viele Situationen halt einfach so ein Münzwurf sind und eine tolle Leistung oder eine Fehlleistung auch darüber entscheidet, ob ein Trainer ein großer ist oder bleibt oder ob er dann doch die größte Pfeife ist. Und ich will jetzt nicht wieder mit Jogi Löw und 2014 anfangen, aber auch, aber die Artikel, die wahrscheinlich weitestgehend schon geschrieben waren, wurden auch deshalb jetzt aus der Schublade wieder geholt, weil halt eben Sterling dafür gesorgt hat, dass Guardiola wieder mal zu früh aus der Champions League ausgestiegen klingt so freiwillig.
Wenn man sagt, naja, steigt also aus, für Barcelona kann man das ja so sagen.
Ja, ja, stimmt. Bei denen wirkt es wirklich freiwillig. und das finde ich immer so interessant. Das finde ich so interessant am Fußball, dass das.
Nächste Station, Halbfinale. Nee, sorry, da muss ich jetzt aber raus hier.
Dass so eine Aktion das Narrativ dann halt so komplett verändert, ne?
Ja, aber das ist ja nicht der Fehler. Also, ja. Raheem Sterling ist natürlich das Sinnbild dafür.
Genau.
They call him the English Frank Mill.
Ja. Gomez, wenn ich jetzt mal.
Ja, ja, oder auch Hummels. Als nächstes macht er noch einen Podcast zusammen mit seinem Bruder. Ein Pfund Sterling. Aber du musst, glaube ich, also es ist ganz, ganz interessant, was gerade passiert. Guardiola ist 2013 zu den Bayern gekommen und war der Nachfolger von Heinkes. Und Heinkes hatte mit einem kompletten Konträr Produkt und System zu dem, was Guardiola, ja, der Denker, der Schachspieler, der das Spiel durchdrungen hat und es komplett neu erfindet. Heinkes holt alle Titel. Guardiola kommt und scheitert 3 Jahre lang im Halbfinale.
Ja.
Dann geht er zu Manchester City und baut mit, glaube ich, 722 Millionen Euro, irgendwie 500 Millionen Nettoausgaben, an einem Kader nach seinem Ebenbild. Den durfte er sich schnitzen. Und er steigt auch immer wieder aus der Champions League aus. Und das Kontrastprogramm liefern die Bayern. Da ist mit Hansi Flick gerade ein Wiedergänger von Jupp Heynckes Trainer, der auch sagt, pass auf, wir machen das, was wir können. Ich habe noch eine geile Idee, Pressing. Ja, hat er auch nicht erfunden. Aber er sagt, ich habe den Kader dafür, wir spielen das. Und dann spielt er das einfach und sagt gegen Barcelona, pass auf, ich stelle die besten Leute auf ihre Position und wir spielen dieses gierige Pressing, was wir können seit Wochen. Guardiola geht in so ein Viertelfinale gegen Lyon. Die sind der 7. in der französischen Liga gewesen, als die Saison abgebrochen wurde, ja, mit 28 Punkten hinter PSG. Und da geht er hin und sagt, ey Mist, die spielen ja mit 2 Stürmern, dann muss ich doch mit 3 spielen und dann hole ich mir vielleicht noch einen abkippenden 6er, der aber bei Ballbesitz des Linkverteidigers zu einer hängenden 9, falsch, hier, da und dann schlaflose Nacht. Das ist ja Morbus Favre auf einem internationalen Niveau.
Ja.
Also das ist ja sozusagen immer in den entscheidenden Spielen in der Champions League vergeistig, die Engländer nennen das Overthinking, vor dem Gegner einzuknicken, statt zu sagen, ey, ich spiele das mit demselben System und mit denselben Jungs, mit denen ich gerade 102 Tore in der Premier League geschossen habe. Die schießen jetzt einfach mal Olympique Lyon aus dem Stadion. So wie Flick, glaube ich, die Ansage gemacht, komm, wir schießen jetzt Barcelona einfach aus dem Stadion.
Ja.
Nö, der geht da hin und macht ein Schachspiel draus. Und das ist absolut falsch. Und dieser Kontrast, Flick wird vielleicht und hoffentlich diese Champions League gewinnen. Guardiola ist wieder raus. Und ich finde, das ist wirklich die Gegenüberstellung dieser beiden Trainer und auch dieser beiden Mannschaften ist dann noch essentiell, um die Champions League-Saison zu verstehen.
Aber warum ist dann zum Beispiel, warum sind Andi Bremer und Stefan Effenberg keine großen Trainer geworden? Weil sie ja nie in der Gefahr standen, durch Overthinking wichtige Spiele zu vercoachen. Das ist doch die Frage.
Kurze Zwischenfrage auch von meiner Seite. Wäre Lucien Favre nicht einer für Barcelona?
weil du den loswerden willst. Weil dir 11 Tore gegen Austria Wien nicht, weil dir das nicht reicht. Du bist gierig geworden.
Ja,
ich habe die ganzen Jahre beim BVB versaut.
Ja.
Er mag mich Lügen strafen, aber für mich bislang der schlechteste, beste Trainer beim BVB ever.
Ja, natürlich. So. Aber man muss es sagen, Hansi Flick ist ein guter Trainer. Guardiola galt bisher als Genie. Das ist eine andere Kategorie.
Ja.
Der wird als Heiliger verehrt. Dann erzählt man wieder Geschichten, wo mit Salzstreuen und sonstigen und
Nagelsmann. Er hat ja auch durchaus auch schon mal ein bisschen was gewonnen, ne? Fairerweise mal anerkennen.
Ja,
ist halt
alte These. Hätte nicht auch theoretisch Lucien Favre mit einer Mannschaft, die aus Xavi, Iniesta und Messi im Kern besteht, die Champions League gewinnen können, weil die Generation. Es ist doch auch nur ein, ey, merkst du nicht, dass die letzten 2 Minuten wir uns nur gegenseitig zu Thesen provozieren?
Nix da.
Das ist doch kühne ganz These. Inhalt dieses Podcasts.
Ja, kühne These.
Aber trotzdem muss man einfach festhalten, 7 Jahre und er hatte bei den Bayern
schlechter Sex. Achso, natürlich.
Der hatte.
Was hast du gerade gesagt?
7 Jahre schlechter Sex. Sagt man doch immer, wenn man beim Anstoßen sich nicht anguckt. Ja,
mein Bruder, der hat 14 Kinder, der wird aus Überzeugung sterben.
Okay. Ja, da brauchst du nicht zu lachen, ne?
Wir müssen übrigens, wir dürfen nicht vergessen, die ganze Zeit nur über Bayern und Barcelona zu reden, weil wir müssen das natürlich genauso, RB Leipzig würdigen.
Ja, stimmt.
Aber da möchte ich noch.
Wir sind ja nicht 11 Freunde. Sonst würde das jetzt, sonst würde an dieser Stelle jetzt einfach nur Grillenzirpen eingespielt.
Ach ja. 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 Der Fußballbigott. Also man muss bei einer Erzählung, das ist ja schon, also der Status quo ist, wir reden jetzt über ein Halbfinale in einem Champions League Turnier, ja, in dem 3 deutsche Trainer stehen und keiner davon ist Jürgen Klopp.
Ja.
Wenn dir das jemand zu Beginn dieser zugegeben sehr langen Saison gesagt hätte, hättest du doch gesagt, was ein Quatsch. Ja. Tuchel, Nagelsmann und Hansi Flick im Champions League Halbfinale, das hätte ja keiner erwartet. Aber es spricht für die Güte der deutschen Trainer, auch als Export. Und ich finde das aber bemerkenswert, weil jeder seine Mannschaft wirklich ganz auf seine Art führt. Mhm. Und deswegen finde ich auch, können wir zu Recht auch von Hansi Flick relativ schnell dann zu Nagelsmann und Tuchel kommen, weil das ist ja die andere große Geschichte. Die drei sind dabei, Guardiola ist nicht dabei.
Ja, ja, richtig. So ist toll, ja, klar. Also, ja, stimmt, Guardiola ist nicht dabei. Jetzt hast du 3 deutsche Trainer, ja, gut. Wie das individuell.
Nein, natürlich hätte das. Das hättest du übrigens genauso wenig gedacht wie, und das ist doch ein Fakt, die Gruppe G. Bestand aus Leipzig, Lyon, Zenit und Benfica. Hättest du gedacht, dass die beiden ersten aus der Gruppe am Ende im Halbfinale stehen? Nee. Die Hammergruppe.
Ich hätte allerdings Anfang des Jahres auch nicht gedacht, dass ich mit Maske durch die Douglas-Filiale laufe. Also von daher ist sehr vieles sehr ungewöhnlich in diesem Jahr.
Ja, das hätte ich mir vorstellen können.
Stimmt, in der Douglas-Filiale. Bei Douglas kann ich mir das auch vorstellen. Haben jetzt auch wirklich das mieseste Beispiel von allen genommen.
Und im Club des Saat von hier.
Von Kalle? Von Corona-Kalle. Von Corona-Kalle, ja.
Da hätte ich mir das mit einer Maske auch vorstellen können.
Das ist allerdings richtig. Allerdings weiß ich nicht, ob so ein roter Ball im Mund vor Corona schützt. Ne, das muss man auch fairerweise sagen. Womit wir auch wieder so ein Stück beim Fußball wären.
Sag mal, die da arbeiten in diesem Club, die haben schon Knebelverträge, oder?
So, bitte. Bitte. Da ist er
doch. Schönste Statistik. Sind wir so langsam bei RB Leipzig?
Ich hoffe.
Ja, ja, komm. Wo wir bei Sado Maso sind, ist das ja wohl die perfekte Überleitung. Ne?
Schönste Statistik. Mhm. Immerhin ging es ja gegen Atletico Madrid. Ihr wisst, diese kleinen, fiesen 11 Männer mit dem noch fieseren Trainer an der Seite.
Ja.
Die beißen, kratzen, hauen und sehr eklig und unangenehm spielen.
Ja, ist richtig.
21-12 Fouls für RB Leipzig.
Ach, guck mal.
Nach dem Motto, bevor wir was einstecken müssen, teilen wir lieber aus. Ja. Und das trotz dessen, dass die ja rundum auch noch sehr, sehr schönen und dominanten Fußball gespielt haben.
Ja, aber vor allen Dingen, da ist ja der Zweikampf zwischen Nagelsmann und Simeone im Kabinentrakt noch gar nicht wieder eingepreist. Richtig. Wo man bis heute nicht weiß, ich glaube, Simeone hat attackiert und Nagelsmann hat hinterher gesagt, ich habe ganz gut gegengehalten. Wo man sagen muss, das war auch das Motto dieser Partie.
Ja.
Und wer gesehen hat, selbst nach dem Ausgleich, wie die weiter Fußball gespielt haben, klar strukturiert, über die Flügel, wie auch man kann ja sagen, das Tor, das 2-1 durch Adams, war abgefälscht. Aber spiel das mal gegen Atletico Madrid so über die Außen und Angelino, ausgeliehen ja von Manchester City, hat so viel Übersicht, nicht in den 5-Meter-Raum zu flanken, sondern den Pass zum nachrückenden Mittelfeldspieler so in dieser Härte und mit dieser Konsequenz zu spielen, das war schon herausragend. Und das ist dann eben doch, worauf ich ja hinaus wollte vorhin, diese Handschrift, diese klare Handschrift. Tuchel hat seine Art, wie er mit PSG umgeht. Flick hat die Pressing-Bayern wiederbelebt. Und Nagelsmann spielt einfach einen ganz klaren Fußball.
Aber also, ist das derselbe Nagelsmann, über den wir noch vor ein paar Wochen gesagt haben, na, so doll ist seine Bilanz jetzt auch nicht. ne, Leipzig.
Ja, war sie ja bis dahin nicht. Ja, ja. Aber in dem Spiel konntest du sehen, dass es funktioniert.
Ja, okay. Ich wollte es nur angemerkt haben, weil ich da mich daran erinnere, dass es da zwischenzeitlich auch schon reichlich Wasser in die Brause gegossen wurde bei Nagelsmann.
Wieso? Ja, was hat denn Nagelsmann mit Brause zu tun?
Was?
Nein, Mann, es war ein Scherz.
Aber ich wollte schon sagen, jetzt so langsam.
Das schneiden wir raus.
Übrigens, ja, interessant, wie Werner Hansch in den letzten Tagen im Promi Big Brother Container immer versucht, so Fußballgeschichten so anzubringen, um dann natürlich auch ein bisschen auszupacken. Leute, wenn ich das sehe hier, das erinnert mich an meinen Freund Rudi Assauer. Und dann siehst du so, wie so irgendwelche aufgespritzten Ficky-Ficky-Insel-Adelsgeschosse ihn mit toten Augen angucken. Und ja, Rudi Assauer, der ehemalige Manager auf Schalke. Und selbst beim Begriff Schalke, nichts klingelt. Und du merkst, wie er so.
Er sagt denen dann, sag mal, habt ihr nicht das aktuelle Zeitdossier gelesen?
Genau.
Das sagt er
denen. So, genau. Das für euch nichts ist, dann lass uns halt euer Thema. Wo ging's denn gerade? Ach, Gangbang. Ja, dann lass uns über Gangbang sprechen.
Aber man muss ganz kurz, kurzer Einschub, weil ich hab's gelesen heute komplett, die Geschichte Stefan Willicke. Er Schalke Insider in der Zeitredaktion schrieb ja auch, wo ist Assauers Geld geblieben?
Ja.
Ein Mann, der ungefähr, als es mit der Krankheit losging, ungefähr um so ein Vermögen von 7 Millionen Euro hatte und am Ende ist ihm irgendwie ein Opel geblieben.
Ja.
Und das ist wirklich eine Geschichte aus dem Innern einer Tragödie.
Ja.
Und auch an Skrupellosigkeit nicht zu überbieten. Und ich fand wirklich dieses Zeitdossier, das ist so aus der, was Assauers Erbe angeht und seine Geschichte, die traurigste Meldung aus Hamburg seit dem Freischusspfiff gegen Schober.
Oh Gott. Ja.
Ja. Aber wir geben ab und zu ja Leseempfehlungen ab. Lest das mal. Also es gibt jetzt noch bis Mittwoch an Kiosk. Also dieses Dossier lohnt sich, weil es ist wirklich eine harsche, harte Geschichte, wo es ja fast, das hat ja mit Fußball nichts mehr zu tun. Da geht es ja einfach wirklich um einen Mann, der ausgebeutet wurde, ohne es zu merken.
Ja.
Der dann, dem sie wahrscheinlich, so schreibt er das, wahrscheinlich dieser Assauer-Film wurde mit seinem eigenen Geld finanziert, ohne dass er gewusst hat, dass es überhaupt einen Film über ihn gibt.
Das hört sich doch toll an, oder?
Ja.
So schön.
Ja. Naja, und jetzt wieder zu den schönen Themen. Ja. Reden wir über viel Geld, das verschwunden ist. Leipzig gegen Paris.
Oder Fun Fact vorher zumindest, dass Diego Simeone zum ersten Mal in der Champions League in der K.O.-Runde an einem Team scheiterte, in dem nicht Cristiano Ronaldo aufgelaufen. Ach was, ist.
Guck mal.
Ah, oder? Ja, Wahnsinn, oder?
Ja. Das schon eher. Siehst du?
Naja, aber dafür ist er an Dayot Upamecano gescheitert.
So.
Ja.
Upamecano.
Ne, erinnert mich immer so ein bisschen an diese Wurzel, für die Axel Milberg Werbung macht, für die da im Berliner Radio bei Radio 1 auch mal Werbung gemacht wird. Upamecano, wie heißt das? Caloabo.
Ja,
wo Axel Milberg und seine Frau noch extra in Südafrika ab und zu auf dieser Plantage vorbeigucken, um sich persönlich davon zu überzeugen, dass da auch bei der Ernte alles richtig läuft. Wie geht das nochmal?
Unaussprechlich, aber ausgesprochen gut?
Ja, Upamecano, unaussprechlich, aber ausgesprochen gut.
aber dann habe ich noch einen für dich, Micky, pass auf. Dayot Upamecano ist der Sohn, und kein Scherz,
eines sardischen Eisenlegers.
Nein, eines guineischen Fliesenlegers.
Ach, wirklich?
Das habe ich heute in der Zeitung gelesen.
Ja, und deswegen hat er da hinten auch so toll verteidigt, weil ein altes Sprichwort aus Guinea sagt ja, in der Not legt der Teufel Fliesen. Und das ist das ja.
So, oder, da kommt's oder her. Auch, ja. Oder auch, dem kann man auch nicht so schnell eine reinkacheln.
Siehst du auch. Über Mecano,
ja.
Der Kachelmann.
Ja, ja. Und dann hat er halt im Strafraum gesagt, jetzt hier nicht rein.
Was ich übrigens beeindruckend fand, war das Selbstvertrauen, oder? In dem Spiel.
Wahnsinn, ja.
Ja.
Also wirklich, du hattest ja überhaupt nicht, du spürtest das ja förmlich, das ist quasi das Gegenteil von Barcelona. Irgendwie hatte man schon ab der 20. Minute das Gefühl, das wird Leipzig in jedem Fall heute gewinnen, weil dann so eine geschlossene, sich selbst vertrauende, kerzengerade Mannschaft auf dem Platz stand.
Und das ist wirklich eine bemerkenswerte Feststellung, dass man gegen Atletico Madrid so früh das Gefühl hat, das wird hier heute was. Das ist ja,
ja.
Jetzt nicht so.
Ja, aber wenn du ekliger bist als das größte Ekel des Weltfußballs, dann hast du eine Menge richtig gemacht in so einem Spiel.
Ach, der ist ekliger und schöner zugleich, ne? Also beides.
Ja.
Ja, meine Frau ist so hässlich, wenn die ins Spiel guckt, denkt sie, sie hat Besuch. ab und zu muss das sein. Wir müssen ihn ehren.
Wir müssen ihn überhaupt nicht ehren.
Fips Asmussen hat seine Karriere auf frauenfeindliche Witze und Witze über Behinderte aufgebaut.
Ja, er hätte also theoretisch mit etwas Glück Jugendtrainer beim FC Bayern werden können. Der übrigens, gerade ging die Meldung rein, der Vertrag der FC Bayern hat den Vertrag mit diesem ominösen Jugendtrainer aufgelöst. Gerade reingekommen, die Meldung. Nur, dass man's, dass wir es mal erwähnt haben. Wir können das auch gerne ausführen, aber dass die Meldung kam gerade rein. Ja, jetzt wird sich aber
ich
schon
am Bart gekratzt, ne? Ja. Ich habe übrigens einen lustigen Fips Asmussen-Witz gelesen. Und weil er lustig war, kann er eigentlich nicht von Fips Asmussen gekommen sein.
Ja.
Aber im Zuge dieses Rippsturms bei Twitter zum Anlass seines Todes kam folgender Fußballwitz. Wie heißt eigentlich die Frau, die bei der französischen Nationalmannschaft die Trikots wäscht? Trikolore.
Oh, Alter.
Aber muss das nicht, damit du die Pointe nicht vorwegnimmst, heißt, die Leibchen wäscht, damit man nicht schon weiß, dass Trikot drin
vorkommt? Da hat der Lukas recht. Der als alter Fachmann hat er recht.
Wollt toll, ihr mir Mike, jetzt noch toll. Erklären, wie man Witze erzählt?
Er hat ja recht. Nee, lass mal. Du musst auch Kritik auch mal vertragen können, Mike. Das ist richtig. Das ist schlecht erzählt, einfach schlecht erzählt. Ja.
Du hast mal auf, Mike, du hast Fips Asmussen-Witz schlecht erzählt. Ich möchte ganz kurz sagen, ich habe eine persönliche Fips Asmussen-Geschichte. Vor vielen Jahren rief mein Vater an und war völlig aufgeregt und sagte, pass mal auf, im Schützenhof in Spandau spielt Fips Asmussen. Ich hole uns da jetzt Karten und dann gehen wir dahin. Da wird keiner sein und dann lachen wir den einfach aus. Nicht mit ihm, sondern über ihn.
Was für eine
Motivation. Zwei Minuten später rief er mich wieder an und sagte, Scheiße, ist ausverkauft.
Ja, natürlich. Lieber Mike Nöcker, hier spricht Fips Asmussen, ich melde mich aus dem Jenseits. Ich wollte nur sagen, Sie haben den Witz so schlecht erzählt. Ich drehe mich gerade im Grab so heftig. Ich mache solche Rotationsbewegungen. Mit mir würde normalerweise jetzt Lehmann von Stuttgart nach München fliegen, weil die Autobahn voll ist. Das wollte ich jeder mal nochmal gedacht haben. So, Ende der Durchsage. Und wieso klinge ich eigentlich genauso wie Udo Lattek, wenn ich von Ball in den Tag gemacht werde?
Aber das war für mich der wirklich schönste Moment nach dem Tod von Fips Asmussen war, als jemand ein Bild von Carlos Valderrama gepostet hat.
Achso. Das ist wirklich so herrlich doof.
Oh Mann, das ist ein Scheiß.
Ja. Kurze Frage hier, liebe Sportfreunde. Wenn Leipzig die Champions League gewinnen sollte, ist das eigentlich für Leipzig gut oder schlecht?
Dazu, ich würde gern in eigenen Worten antworten, aber ich habe dazu auch eine, ich habe das auch irgendwo gelesen, dass es für den Verein aus vielerlei Gründen viel zu früh kommen könnte, weil es würde sozusagen, die bisher aufgebaute Erzählung würde sich selbst überholen. So, ich glaube, es könnte in vielen Bereichen nicht gut sein für Leipzig. Also, ich denke eh nicht, dass sie es gewinnen, aber ich glaube, das würde so ein Mythos aufbauen. Also ich sag mal einfach, es kommt zu früh. Das sage ich jetzt einfach mal so. Also ich sage, wie siehst du denn das?
Nein, also bitte nicht. Jetzt ist ja auch mal Feierabend. Halbfinale Champions League muss ja wohl reichen. Ne? Ist ja schon toll genug.
Du meinst neun Jahre oder 7 Jahre oder 9 Jahre, irgendwie sowas nach Vereinsgründung? Könnte man so langsam das Gefühl haben, dass da irgendwelche Kräfte mit sehr viel Geld dahinter stecken und sich quasi Erfolge erkaufen?
Ja, man kann nur mutmaßen, ne? So, wie viele Vereinsmitglieder? Es ist ja auch egal.
Ich habe eine intelligente Nachricht dazu bekommen, eine WhatsApp-Nachricht, in der stand, steile These, wenn Leipzig die Champions League gewinnen sollte, wäre das langfristig für den Verein schlecht. Der Ruf als Plastikverein wäre in Deutschland zementiert. Wahnsinnig viele neue rechte Fans in Sachsen. Zu viele, um das zu unterbinden. Plus eklige Erfolgsfans, die schnell pfeifen, Stimmung kaputt machen. Insgesamt ein viel zu hoher Druck auf diese Mannschaft. Im Finale verlieren wäre perfekt. Dann kannst du eine viel angenehmere Geschichte erzählen von tapferen Helden und der Tradition, die doch gewinnt. Wäre versöhnlich und langfristig für den Verein besser.
Im Finale,
das fand ich mal als so Gedanken ganz gut.
Im Finale verlieren würde ich doof finden. Also deutsch-deutsches Finale würde ich persönlich doof finden, weil das natürlich, also jetzt nur für mich persönlich, das 2013er Finale kaputt gemacht hat oder kaputt machen würde.
Ja. Du meinst, es würde den Mythos von 2013 sozusagen nachträglich zerstören?
Ja, vor allen Dingen auch natürlich irgendwie mit dem, was dann am nächsten Tag in den englischen Gazetten gestanden hat, dass der Fußball nach Hause gekommen ist und dass noch nie so ein Champions-League-Finale gespielt worden ist und so weiter und so fort. Also, aber das ist nur so eine persönliche Geschichte. Grundsätzlich würde ich es natürlich Leipzig tatsächlich gönnen, dass sie ins Finale gehen. Wird allerdings, aber spannend, vielleicht darauf noch 2 Minuten verwendet. Spannend wird es natürlich. Also diese beiden Taktik, ich wollte gerade Genies sagen, lassen Sie es mal Füchse, Taktik Füchse, Tuchel und Nagelsmann.
Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. This is Hamburg speaking. Oh yeah.
I'm Bush Basement.
Ich meine, also vielleicht mal eine Anmerkung, dass der Halbfinale.
Wie wird aus Mut gemacht?
Dass der Halbfinale.
Versucht jemand nochmal sachlich irgendwas hier durchzudringen. Denk nicht lange nach, wir fahren auf Feuerräder. Ich und Zukunft durch die Nacht und ich sage, gib
sag mal, müssen wir, müssen wir jetzt auch singen, sag mal, weinst du? Oder ist es Terstegen?
So, jetzt ist es mal gut.
jetzt ist aber alles gut da. Ich bin ich zufrieden. Ja, jetzt okay. Ist alles da.
Ja,
jetzt ist alles in diesem Podcast, was in diesem Podcast musste.
Zurück zum Thema.
Ja, richtig.
Es ist möglicherweise kein Vorteil, dass der Halbfinalgegner von RB Leipzig einen deutschen Trainer hat. Weil so ein Überraschungsmomentum, das gibt's ja eigentlich dann auf dem Niveau und im Halbfinale natürlich nicht mehr. Man weiß aber in diesem Fall natürlich, dass Thomas Tuchel ja nicht nur eine Scouting-Abteilung hat, die da einem dann sagt, wie Leipzig als Gegner spielt, sondern der wird es natürlich genau beobachten. Der wird genau noch irgendwie wissen, wie es in der Bundesliga abgeht. Der hat teilweise als Trainer natürlich irgendwie selber schon gegen die gespielt, kennt die DNA, kennt die Spielweise, kennt die Idee, kennt Julian Nagelsmann.
Ja.
Das ist sicherlich kein, sagen wir mal, es ist kein Vorteil. Mhm.
Ja, aber ist nicht sogar die
also
Geschichte.
Also Vorteil so, für jetzt, Paris natürlich.
Aber jetzt, also ich sag mal so, meine These ist, es ist leichter für Leipzig gegen PSG zu spielen als gegen Bergamo, weil Bergamo eine ähnliche Herangehensweise hätte. Hier ist immer noch so, hier kannst du immer noch auf die Arroganz von Neymar, also das ist ja mal die Frage, ist das Herz dabei oder ist es nur Arroganz? Je nachdem kannst du diese Mannschaft auch schlagen. Aber berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber war nicht Nagelsmann unter Tuchel sogar Spieler und war dann Scout bei ihm? Also so ist doch die Genese, so ist doch die Freundschaft und die Beziehung der beiden. Das heißt, die kennen sich ja in- und auswendig. Also wenn es die Geschichte gibt, dass Tuchel im Schumanns mit Guardiola Salzstreuer hin und her geschoben hat. Dann haben Nagelsmann und Tuchel miteinander ganze Pylonen irgendwie durch Mainz geschoben oder so.
Ja.
Also ich ganz genau kriege ich es nicht zusammen, aber das ist ja sozusagen, da trifft ja auch wieder wie ich es am Anfang schon gesagt habe, der große Bruder auf den Kleinen. Also Nagelsmann war für mich ja immer so ein Tuchel-Light. Ist natürlich auch die große Chance, aus dessen Schatten zu treten. Aber ich glaube auch, dass es für Nagelsmann echt ein Lehrstück werden kann. Oder andersherum, er wird wirklich der jüngste Trainer aller Zeiten, der in ein Champions-League-Finale einzieht, weil er vielleicht insgeheim doch der bessere Trainer ist sogar, als Thomas Tuchel.
Aber weißt du, welcher Trainer auch gerade Salzstreuer hin und her schiebt? Domenico Tedesco, und zwar im Café del Sol in Herne. Weil er da jetzt so bis zum nächsten Engagement, der arbeitet da als Kellner so ziemlich. Das macht er jetzt gerade, habe ich gehört.
Ja. Aber ist Tedesco nicht Trainer in Moskau?
Der ist doch Trainer in Moskau.
Echt, das ist doch das Lied von Michael Jackson, Trainer in Moskau.
habe ich mir, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich lasse mir doch von euren Realitäten meine Wahrheit nicht kaputt machen. Das ist aber das Allerletzte. Das ist nicht zu fassen. So.
Ich hier, folgen Sie bitte Micky Beisenherz auch in seiner Telegram-Gruppe.
Ja, genau. Genau.
Über das soll ich so fassen, ey. Fußball, wie ich ihn sehe.
Jetzt will
das war so geil. Aber ich frage mich gerade, ich habe dieses Zitat gesehen.
Ja.
Von Tuchel, wie er erzählt, er war mein Spieler und dann war er Scout bei uns. Aber das kann ja nur eigentlich, ich weiß, ich krieg nicht mehr zusammen, bei welchem einen, bei 60, bei Hoffenheim, wo sind die sich denn begegnet? Kann das, also liebe Hörer, ich weiß es nicht, helft uns, schreibt es in die Kommentare.
Oder war das, als Thomas Tuchel noch Co-Trainer, war der nicht auch mal in Stuttgart irgendwie Co-Trainer?
Nee. Pass auf, ihr redet jetzt mal weiter, erzählt mal noch ein paar Fips-Asmussen-Witze und ich finde das mal parallel raus.
Okay. Ja, also das, so. Vor allen Dingen so, weißt du, wie das jetzt ist, so mit Lukas? Das ist so, wie wenn da wenn da welche zusammensitzen, aber einer hat die zusammengebracht. Und der die Leute zusammengebracht hat, geht auf Toilette. Und die anderen sitzen dann gemeinsam am Tisch, haben sich aber nichts zu erzählen. Weißt du, und so sitzen dann da und sagen, ja, das ist ja hier auch ein ganz schöner Laden hier. Das ist ja, ich war hier ja noch nie, ne? Ja.
Kann ich diese schweigende Pause vielleicht einmal kurz nutzen, um eine Sache zu sagen?
Ja.
Bevor ich es wieder vergesse.
Ja.
Weil mir, Lukas hat recht.
Ja, aber nun lass ihn, jetzt Mike, jetzt red da mal zu Ende.
Nee, mach mal, ich hab's nur.
Weil mir diese Geschichte mit Martin Kind und Ron-Robert Zieler so auf den Nägeln oder hinter den Nägeln gebrannt hat, schon beim letzten Mal und wir nicht drüber gesprochen haben. Die Geschichte also, dass Martin Kind erzählt hat, dass man den Zieler schon damals nicht hätte kaufen müssen, weil kaufen dürfen, weil nicht gut genug, kein Leader und so weiter und so fort.
Ja.
Was natürlich eine wirklich bodenlose Unverschämtheit ist, von einem Funktionär eines Vereines, sich so derartig despektierlich über einen Spieler zu äußern.
Ja.
Und was ich nur einmal sagen möchte, ist, man erkennt die Funktionäre und oder die Mäzene, die dem Verein eher schaden als nützen daran, dass sie sich entweder zu oft vor eine Kamera stellen oder vor ein Mikrofon stellen oder zu sehr ins sportliche Geschäft einmischen. Oder im schlimmsten Fall beides.
Ja, ist richtig. Also ist unbenommen. Ich weiß jetzt nicht, warum du an dieser Stelle schon wieder auch Herrn Kühne gleich da wieder so auf deine für dich übliche hinterfotzige Art da jetzt auch wieder Herr Kühne schon wieder angreift.
Eine kühne These.
Macht mich wirklich sehr, sehr traurig, aber das scheint ja wohl deine Art zu sein, Mike.
Aber ich habe doch Kühne gar nicht genannt, oder?
Ja, aber das ist Kühnte
kind,
aus jeder Po.
Kühne, kind, das Kühnte wirklich aus jeder
kind, Po. Kind, Kühne.
Ne? Aber du hast ja vollkommen recht.
Ja, ja, richtig. Ja, klar. Nee, stimmt.
Aber ich habe das Rätsel gelöst.
Ja, so.
Er war in der Landesliga Spieler bei Augsburg 2 und sein Trainer war Thomas Tuchel.
Aha.
Geil.
Ja, guck mal. Und es ist mir wirklich durch. Deswegen habe ich irgendwas mit Mainz 05 herbei fantasiert. Aber jetzt haben wir die Lösung gefunden. Das ist doch schön. Siehst du, die großen Karrieren beginnen in Augsburg oder enden in Augsburg, wie bei Baum.
mein Freund der Baum.
Ja. Ja. Das ist auch nochmal.
Aber Tedesco ist der Nächste, der ein Spiegel-Interview gibt und seine Karriere beendet, weil er in Moskau ein Hotelzimmer mit Blick auf den Kreml hatte. Das sag ich dir. aber jetzt mal ohne Spaß. Jetzt hast du Thomas Tuchel, über den wir uns wirklich auch mehrfach und lange in diesem Podcast ausgelassen haben. Du hast Nagelsmann, über den wir uns lange ausgelassen haben. Du hast den ehemaligen Weltmeister-Co-Trainer von Löw. Plus den Trainer von Lyon weiß ich einfach nicht. So, das sind die vier Trainer. Ja. Drei Deutsche und ein Fragezeichen.
Ja.
So, und das findet ja sozusagen Dienstag und Mittwoch statt. Mhm. Wer setzt sich denn durch? Also jetzt mal wirklich realistischerweise nach den Eindrücken vom Wochenende.
Du meinst, wer sich wund liegt?
Ja, genau. Ja, willkommen hier zur Radiosendung Schollplatten.
So, wer setzt sich durch?
Ja, also welcher Fußball wird das am Ende dieses Jahr dann geprägt haben? Wird dieses laut Rummenigge beste Champions League-Turnier aller Zeiten geprägt haben? Weil das ist ja auch, das sagt ja wieder für die nächsten Jahre ganz viel. Also ich glaube, also im Moment, ich gehe total mit Watzke, der sagt, vielleicht waren die Bayern nie besser. Das habe ich 2013 auch gedacht, als sie Barcelona aus dem Weg geräumt haben.
Ja.
Aber das war, wie gesagt, da waren im Hin- und Rückspiel, glaube ich, nicht so viele Tore gefallen wie hier in diesen 90 Minuten.
Das ist richtig.
Also müssten die Bayern ja Top-Favorit sein. Andererseits, wer PSG gesehen hat, was Neymar und Mbappé und vor allen Dingen Choupo-Moting.
Ja.
So. Hamburger Junge.
Und dann kann man doch froh sein in Paris, dass das Faxgerät funktioniert hat. dass der ist noch da
übrigens,
ist.
Ist es übrigens richtig, dass Choupo-Moting der einzige oder einer der wenigen Spieler ist, der, und man muss dazu sagen, er spielt bei PSG, für den noch nie in seiner Karriere eine Ablösesumme bezahlt worden ist?
Ich glaube ja. Ich glaube ja.
Was für eine großartige Geschichte, oder?
Stimmt. Könnte hinkommen, ja. Ja.
Aber noch geiler ist, dass Choupo-Moting, ich sag mal, ne, vom HSV, der Junge vom HSV. Übrigens, der hat mit Louis Klamroth bei Altona 93 gespielt.
Ach was, echt?
Ja, kleine Info, schöne Grüße.
Ach, das ist ja witzig.
Dass Choupo-Moting, also der große Unterschied, warum PSG im Halbfinale der Champions League und Barcelona nach Hause gefahren ist. Bei Messi kommt es darauf an, ob du mit ihm grillst. Bei PSG kommt es darauf an, ob du beim Rondo mitspielen darfst. Das ist dieses, wo sie die Bälle im Kreis spielen. Ah. Und Choupo-Moting ist der einzige Spieler, der bei Neymar und Mbappé mitspielen darf, weil sie ihn von Anfang an als einen der ihren erkannt haben.
Oh.
Die haben gesagt, dieser Typ, der, also er ist ja jetzt auch schon 31, glaube ich. Also
ja.
Der ist 10 Jahre älter als Mbappé,
ja.
Paar Jährchen älter als Neymar, kommt irgendwie, war auch schon vereinslos oder so. Also den hatte man ja sogar schon in der Bundesliga fast vergessen. Und dann sagte Tuchel zu ihm damals, wart mal, unterschreibt mal noch nicht bei einem neuen Verein. Ja. Kann sein, dass ich ein Angebot bekomme, dann nehme ich dich mit.
Ja.
Und dann kommt da so ein halbwegs unbekannter kamerunischer Nationalspieler aus der Bundesliga. Und plötzlich sagen die, Junge, der kann aber zocken wie wir. Was ist das für ein Ritterschlag?
Ja, das ist schon geil.
Also man mag ja von Neymar auf der charakterlichen Ebene halten, was man will, aber Fußball spielen kann der Typ, ja.
Ja,
und dann ist der da beim Rondo dabei, ey, und schießt die ins Champions League Halbfinale. Was ist das für eine irre Geschichte?
Ja, und die Fußballer erkennen sich ja dann auch gegenseitig, ne? Also die sehen ja genau. Schon, wer ist hier einer von uns und wer ist eine Pfeife? So, muss man auch sagen.
Also, wer setzt sich durch?
Ja, also ich behaupte jetzt mal, die Bayern setzen sich auf jeden Fall durch. Also da lege ich mich fest, dass natürlich jetzt das Grausen setzt bei den MML-Bayern-Fans natürlich jetzt ein. Ist klar.
Ja, aber toll, was heißt denn das Grausen? Also nur noch mal dieses Solo von Alphonso Davies,
ja,
dem Roadrunner. Der ja jetzt plötzlich, wo man vor der Saison noch gar nicht so richtig wusste, was soll aus dem werden, einer dieser Transfers von Salihamidzic, und plötzlich ist der linker Verteidiger und Alaba kann da in der Mitte seine Kreise ziehen, weil da plötzlich einer auf Außen spielt, der auf Weltklasse-Niveau agiert. Und wir haben erst gedacht, na gut, das macht er dann gegen Dortmund und zeigt dir mal, wie schnell er ist. Aber dieses Solo an Messi vorbei, der hat ja mehrere Generationen in Rente geschickt. An Messi vorbei, an Vidal vorbei, dann an Semedo, der, glaube ich, der schnellste Spieler bei Barca sein soll.
Ja.
Und dann allein dieses Tänzchen, Alphonso Davies und sein Tänzchen.
Ja.
Ey, allein dafür, und dann die Übersicht auf Kimmich, allein dafür muss man doch sagen, ey, diesen Bayern kann auch ich als neutraler Fußballfan in diesem Moment, absolut. Weil ich bin jetzt weder Leipzig noch PSG noch Olympique Lyon Fan, aber da sage ich doch, ey, wenn man so Bock hat auf Fußball und dann bitteschön. Und wenn man dann noch Geschichten produziert, es geht ja auch immer ums Narrativ, wenn man dann eine Geschichte produziert, dass man noch Coutinho einwechselt in der 75. Minute, der ein paar Wochen zurück zu Barcelona geht und der sagt, komm, ich habe 15 Minuten, was mache ich gegen den Verein, der mich auch nicht richtig wollte? Ein Assist auf Lewandowski, 2 Tore. Letztendlich ist nämlich auch Coutinho, der André Schürrle, dieses 8:2, weil der Einzige nicht mitbekommen hat oder nicht mitbekommen wollte, dass sie eigentlich den FC Barcelona nicht weiter demütigen sollen. Komm, geh mal auf den Platz, verwalte das Spiel mal. Nix verstanden, raufgegangen, Vollgas gegeben, 3 Scorerpunkte in 15 Minuten.
Ach, auch geil. Schlecht.
Ja. Also Micky meinte das ja eben auch mehr in Bezug auf den MML-Fluch.
Richtig, genau.
Ach so, entschuldige.
Ja,
darauf also war so bezogen. Gesehen natürlich.
Ja.
Also insofern, ich entschuldige mich in aller Form.
Insofern, also Micky tippt Bayern im Finale, Lukas tippt Bayern im Finale. Ich würde jetzt auch mal sagen, Bayern im Finale. Ich kann so wahnsinnig wenig über Lyon sagen, außer dass die wahrscheinlich unangenehmer zu spielen werden als Barcelona, so witzig das klingt. Ich glaube nicht, dass das ein Durchmarsch ist, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Bayern einfach in dieser Saison nichts aufhalten wird. Ich habe ja, glaube ich, schon, ich meine, im März irgendwann angefangen oder im Februar irgendwann angefangen zu prophezeien, dass die Bayern das Triple holen. Insofern geht natürlich der FC Bayern ins Finale. Und bei Leipzig gegen PSG bin ich mir nicht sicher. Ich würde spontan immer sagen, natürlich PSG, vertraue aber auf den wirklich, wirklich beeindruckenden Teamgeist, den man sehen konnte im Spiel gegen Atletico. Diesen Zusammenhalt, diese 11 Freunde, die da auf dem Platz standen.
Schön.
Oh Gott. Und natürlich. Und natürlich auf Julian Nagelsmann.
Ein Verein, der Glück hat, dass er mehr Spieler auf dem Platz stehen darf, als er Mitglieder hat. Aber ich find's, ich guck's trotzdem gerne.
Und ich muss noch zum Abschluss, ich weiß, wir sind schon wieder über die 60-Minuten-Uhr hinaus, aber ich muss euch zum Abschluss dieses sehr sportlichen Podcasts noch eine sehr, sehr schöne Geschichte erzählen, die mir wiederum Dirk Grosse hat mich angerufen nach dem letzten Podcast. Ihr erinnert euch, mein ehemaliger Senderchef bei Sky Sport News HD, der heute Medienberater und Spielerberater ist.
Ja.
Und
hat der eigentlich einen Podcast, der Grosse Töne heißt? Das wäre groß.
Noch nicht, aber wir arbeiten da dran. Und zwar hatten wir ja lange über Union Berlin gesprochen und darüber, dass eben sehr, sehr viele deutsche Spieler jetzt zu Union kommen. Und dann haben wir ein bisschen darüber geredet, ob das die Taktik sein könnte und so weiter und so fort. Ihr erinnert euch so. Und Dirk hat mir erzählt, dass das nicht nur sozusagen Strategie im Moment gerade ist, sondern dass das in vielen Fällen einfach wirklich Corona-bedingt ist. Eben dadurch, dass das Scouting in der Form nicht mehr funktioniert, dass normalerweise sich Trainer oder Sportdirektoren die Spieler natürlich spielend irgendwo angucken möchten, was sie nicht können. Insofern vertrauen sie im Moment eher auf bekannte Kräfte quasi. Ah,
also das heißt, sie legen über den Spielermarkt eine neue Scouting-Maske.
So ist es. Und im Fall von Union Berlin kommt noch dazu, dass man die Infrastruktur gar nicht hat, brasilianische Spieler oder Spieler aus Osteuropa oder ähnliches oder gar aus Asien zu integrieren, weil die natürlich auch speziell immer noch betreut werden müssen, um sich einfach hier wohlzufühlen, sich zu akklimatisieren. Das nur als Side-Effekt sozusagen, dass viel, viel, insbesondere in der Bundesliga, was im Moment eben gerade an Kaderplanung läuft, eben wenige Überraschungen hat, weil man Corona-bedingt halt nicht so scouten kann, wie man es vor Corona
konnte. Man macht es halt einfach wie 1998 der VfB Stuttgart, als sie eine VHS-Kassette gekriegt haben mit den tollsten Szenen von Sascha Markovic und daraufhin gesagt haben, das reicht mir. Das ist alles, was wir wissen müssen. Der Mann wird gekauft. So. Ja.
Das macht dann übrigens niemand mehr.
Hat dann aber nur also vier Bundesliga-Spiele gemacht. Also
nach einer Videokassette oder nach einem einem Videozusammenschnitt wird kein einziger Spieler mehr gekauft.
Ja, aber auch nur das deshalb. Sie können es ja nicht vorbei. Ja, sie können es ja nicht gucken, weil hat ja keiner mehr ein Abspielgerät. So.
Ich wollte noch zwei Dinge
Warte, ich muss noch was Lustiges erzählen. Eine Sache noch.
Mal, kann ich mir jetzt langsam mal mein Hähnchen in der Pfanne braten?
Nein, kannst du nicht.
Nein, wer den ganzen Tag am See sein kann, der kann jetzt auch noch mal 5 Minuten zuhören.
Ja, 5 Minuten, der tickt von dir richtig.
Wer schon mal ein Jugendspiel, wer schon mal ein U-Spiel gesehen hat, also U19, U17 und so weiter und so fort, wisst ihr eigentlich, warum nach einem Tor ausnahmslos alle Spieler, bis auf den Torwart, auf den Torschützen zulaufen und jubeln?
Nein.
Keine Ahnung.
Weil die natürlich alle mit einem Tracking-System laufen. Und wenn so ein Innenverteidiger von hinten nach vorne läuft, zum Torjubel und wieder zurück, sind das 200 Meter mehr Laufleistung. Und wenn die anderen 5-0 gewinnen, ist das schon ein ganzer Kilometer.
Das ist ja Betrug an der Heatmap.
So.
Das ist Betrug an der Heatmap. Das kann
nicht sein. Beste Heatmap von Suarez, hast du gesehen? Wo er am meisten war?
Nee, wo denn?
Am Mittelpunkt.
mit dem Weber Grill.
Anstoß. Stimmt. Zum Anstoß.
Aber auf jetzt noch mal was Ernsthaftes zum Ende. Wenn ihr uns am heutigen Dienstag hört, die Kollegen von Hands of God verlosen gerade eine von Jerome Boateng signiertes Bild. Diese Rettungstat von 2016.
Ja.
Bei der EM in Frankreich.
Der Nachbar Jerome Boateng.
Genau, der Nachbar. Der Nachbar Jerome Boateng, die Rettungstat, was gegen die Ukraine? Es war gegen die Ukraine, oder?
Ich glaube, ja.
Ich glaube, gegen die Ukraine. Also handsigniert wird dieses Bild gerade für einen guten Zweck versteigert. Es geht darum, einem krebskranken Mädchen zu helfen. Bis Dienstag 18 Uhr läuft bei Hands of God noch die Versteigerung. Und ich hoffe, dass mit eurer Hilfe da ein bisschen was zusammenkommt.
Ja. Sag mal, wo es hingeht. Wo muss man hin? Handsofgod.de oder?
Guckt also auf Twitter, Instagram und okay. Hands of God Shop, glaube ich. Und ansonsten machen wir ab dieser Woche wieder mit Hands of God die Zeitlupe. Diesmal passend zu dem, worüber wir gesprochen haben, gibt es die Bayern-Niederlagen 99 und 2012, jeweils im Finale, mit einer ganz tollen Illo von Hands of God. Freue ich mich drauf. Wir starten also Donnerstag wieder mit dem Newsletter fußballmml.de. Ja, und wie gesagt, geht bei Hands of God vorbei. Guckt mal, dass da ein schönes Sümmchen bei dem Boateng-Bild zusammenkommt.
So, so halten wir es.
Top.
Genau. Und jetzt hau ich mir was in eine Pfanne. Jetzt hau ich mir was in eine Pfanne.
Ne? Was gibt's jetzt?
Hähnchen? Ja, Hähnchen. Hähnchen. Es ist abends, es ist nach 20 Uhr. Jetzt wird nochmal hier Proteine. Hähnchen. Hä? Top. So, komm her hier.
Hast du gepumpt eigentlich heute?
Ja, selbstverständlich. Ist das für eine blöde Frage? So.
So, kann ich schon ausmachen?
Ja,
du kannst ausmachen. Jetzt kannst du ausmachen. Jetzt ist
Feierabend. So, jetzt hier, wie Peter Lustig früher. So, jetzt. Ihr könnt jetzt ausmachen. Zack.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.